Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen.
Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Und im Kern dieser neuen Geschichte, die wir zusammen schreiben können, ist die Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz.
Dekarbonisierung unseres Lebens, Digitalisierung des Lebens, die Frage der Alterung der Gesellschaft. Das sind große Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen.
Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Grünen, Co-Parteichef Robert Habeck und FDP-Parteichef Christian Lindner vor nicht ganz 2 Stunden, als sie zusammen mit Annalena Baerbock, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans den gemeinsamen Koalitionsvertrag präsentiert haben. Es ist noch nicht viel Zeit gewesen, um alles jetzt genau zu studieren, aber Wesentliches ist bekannt und das besprechen wir jetzt gleich mit unserer Korrespondentin und unserem Korrespondenten aus dem Hauptstadtstudio, die vor allem auf das geschaut haben, was aus wirtschaftlicher Sicht ganz besonders interessant ist. Außerdem geht es bei uns hier heute noch um dieses. Heute ist der erste Tag, an dem 3G am Arbeitsplatz gilt. Wie wird das konkret umgesetzt? Die Stimmung in der Wirtschaft kippt. Zur Rohstoffknappheit kommt auch noch die sich wieder verschärfende Corona-Krise. Und der Bund hat heute die Verlängerung der Corona-Hilfen beschlossen. Wichtige Botschaft auch für die Weihnachtsmärkte. Im Wahlkampf war es das große Thema, vor allem der Grünen, die immer wieder betonten, dass es jetzt die letzte Regierung, die noch aktiv einwirken kann gegen den Klimawandel.
Dass die erneuerbaren Energien nicht mehr ein Zusatz sind, sondern im öffentlichen Interesse stehen, dass sie die Versorgungssicherheit zu tragen haben. Und nun haben wir nachgerechnet und sehen, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir beschlossen haben, über die 65% hinausgegangen sind. Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag.
Dass wir als eine der größten Industrienationen der Welt klimaneutral werden können. Und zwar klimaneutral im Herzen Europas, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn und Freunden.
Sagten die beiden Parteichefs der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und das bespreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Büske aus unserem Hauptstadtstudio, die sich mit Klimathemen vor allem auseinandersetzt. Frau Büske, wie entwickelt sich denn die deutsche Klimaschutzpolitik insgesamt? Also wird sie jetzt ambitionierter?
Also nicht, was die Ziele angeht. Es bleibt beim Ziel der Klimaneutralität 2045 und den dafür notwendigen CO2-Reduktionen. Die Koalition sieht sich damit aber trotzdem auf einem 1,5-Grad-Pfad, obwohl die Klimawissenschaft das ja grundsätzlich durchaus anzweifelt mit diesen Zielen. Also das Ziel bleibt, es wird aber deutlich stärker mit Maßnahmen hinterlegt. Die Ampelkoalitionäre, die haben ein Klimaschutz-Sofortprogramm angekündigt, das bis Ende 2022 auf den Weg gebracht, am besten sogar abgeschlossen werden soll, also schon im kommenden Jahr. Und Klimaschutz wird künftig als Querschnittsaufgabe definiert. Das zeigt sich auch daran, dass er an vielen Stellen dieses Koalitionsvertrages auftaucht, auch außerhalb des eigentlichen Klimakapitels. Klima wird an das Wirtschaftsministerium als Hauptthema angedockt. Es gibt dann also ein Ministerium für Wirtschaft und Klima. Alle Energiefragen werden dann vor allem hier gelöst. Und es wird ein Klimascheck für alle Gesetzesvorhaben eingeführt. Das macht dann aber nicht das Klimaschutzministerium, also es ist kein Vetorecht, wie die Grünen sich das hier ursprünglich vorgestellt hatten, sondern die Ministerien prüfen das selbst, aber künftig soll eben jedes Gesetzesvorhaben auf seine Klimaschutztauglichkeit überprüft werden.
Das heißt, welche Entwicklungen kommen auf den Energiesektor damit zu?
Der Kohleausstieg wird idealerweise vorgezogen auf das Jahr 2030. Das ist ja die Formulierung, die wir schon aus dem Sondierungspapier kannten. Dafür wird man den im Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritt vorziehen, voraussichtlich auf das kommende Jahr. Und man hält diesen Ausstieg ja ohnehin durch Marktmechanismen für kommend. Gemeint sind da die hohen Preise für CO2-Zertifikate im europäischen Handel. Die machen Kohlestrom einfach zunehmend unrentabel. Grundvoraussetzung ist aber, dass genügend erneuerbare Energien bereitgestellt werden können. Und hier will die Koalition eben ordentlich Tempo machen. Im Koalitionsvertrag ist für 2030 ein Bruttostrombedarf von 680 bis 750 Terawattstunden pro Jahr definiert. Und dieser soll dann eben 2030 zu 80% aus erneuerbaren Energien kommen. Dafür sollen zukünftig 2% der Landesflächen für Windkraftausbau zur Verfügung gestellt werden. Der Ausbau soll entbürokratisiert werden. Dazu werden unter anderem bundeseinheitliche Artenschutzbestimmungen geschaffen. Auf gewerblichen Neubauten wird es es eine Solarpflicht geben. Bei Privaten soll es die Regel werden, so heißt es im Koalitionsvertrag. Klimapolitisch durchaus umstritten, der Bau von Gaskraftwerken zur Versorgungssicherheit. Gas wird als Brückentechnologie definiert. Die neuen Kraftwerke sollen aber H2-ready gebaut werden, um dann mit Wasserstoff betrieben zu werden. Und der Hochlauf des Wasserstoffs wird ebenfalls forciert.
Sie haben das zentrale Marktinstrument schon angesprochen, die CO2-Bepreisung. Worauf hat man sich da jetzt verständigt?
Der nationale CO2-Preis wird nicht steigen. Das hatten die Grünen ja gefordert. Die FDP wollte hier eigentlich die freien Marktmechanismen wirken lassen. Das hat sich aber die SPD durchgesetzt. Und zwar vor allem mit Verweis auf die aktuelle Energiepreiskrise. Die ist zwar nicht durch Klimaschutzmaßnahmen bedingt, aber steigende CO2-Preise würden Energie eben noch teurer machen. Und hier fürchtet man um die gesellschaftliche Akzeptanz und man fürchtet soziale Härten. Man will sich darüber hinaus für eine europaweite Einführung eines zweiten Zertifikatehandels einsetzen, wie es das Fit for 55-Paket vorsieht, also einen ETS2 für Verkehr und Wärme. Die EEG-Umlage wird künftig aus Bundesmitteln finanziert und perspektivisch abgeschafft und ein Klimageld soll eingeführt werden, um die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die BürgerInnen auszuschütten.
Und welche Maßnahmen werden explizit für die Industrie auf den Weg gebracht?
Sehr umfangreiche Maßnahmen. Die Koalition setzt auf Transformationscluster, die gefördert werden sollen. Carbon Contracts for Difference werden ausgebaut. Die Bereitstellung von genügend erneuerbarem Strom erfüllt natürlich auch eine ganz zentrale Forderung der Wirtschaft. Außerdem soll es umfangreiche Carbon Leakage Schutzmaßnahmen geben, sodass deutsche Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und sich der CO2-Ausstoß nicht durch Produktionsverlagerungen ins Ausland verlagert. Perspektivisch geplant außerdem ein internationaler Klimaclub. Und insgesamt kann man schon sagen, wir haben ja Robert Habeck auch am Anfang gehört, das Ziel ist, Wohlstand und Klimaschutz zu vereinen und das eben, indem man die Wirtschaft, die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft klar in den Mittelpunkt stellt.
Danke an Katrin Büsker. Zu allem zum Thema Klima im Koalitionsvertrag. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Kollegen Theo Gerst, der sich auf die Finanzen gestürzt hat und sich den Koalitionsvertrag aus dieser Sicht angeschaut hat. Herr Gerst, 12 Euro Mindestlohn, Kindergrundsicherung, Bürgergeld, staatliche Rente mit teilweise Kapitaldeckung, 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Da war eine Menge, die heute vorgestellt wurde. Was sind die großen Projekte?
In der Tat, Frau Sturmbeck, das sind die großen Projekte, die man an verschiedenen Stellen in dem 177-seitigen Koalitionsvertrag mal hier, mal da findet. Sie haben es gesagt, 12 Euro Mindestlohn, ein Herzensanliegen der SPD, Kindergrundsicherung, da hatte sich Annalena Baerbock im Wahlkampf immer wieder für ausgesprochen, die kommt jetzt aus zwei Komponenten, einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, den jedes Kind und für jedes Jugendliche bekommen soll und eben ein vom Elterneinkommen abhängiger gestaffelter Zusatz. Beitrag. Die Grundsicherung, vulgo Hartz IV, wie man immer so sagt, wird zu einem Bürgergeld ausgebaut und bei der Rente das Versprechen, 48% Mindestrentenniveau werden garantiert. Es wird keine Rentenkürzungen geben und aber auch keine Anhebung des Renteneintrittsalters. Dazu aber den Einstieg in die kapitalgedeckte Rentenfinanzierung, die Aktienrente kommt und, was auch markant ist, ein Pflegebonus für diejenigen, die jetzt in der Corona-Pandemie den Kopf hinhalten müssen. 1 Milliarde Euro wird es dafür geben. Das ist sozusagen der sozialpolitische Teil, was da rausragt. Und dann gibt es natürlich die vielen Investitionen, Frau Sturmbeck.
Welche sind das?
Naja, da geht es massiv um Klimaschutz, um Digitalisierung, Verkehrsprojekte, die Bahn. Wir haben ja einen Teil gerade schon gehört. Olaf Scholz sprach vorhin von einem Jahrzehnt der Investitionen. Ein Betrag, 50 Milliarden Euro, war ja da immer wieder genannt worden, findet sich so zwar nicht, aber einige interessante Punkte. Es wird zum Beispiel Superabschreibungen geben für Investitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung im ersten und zweiten Jahr nach der Anschaffung. Man will eindeutig damit die Investitionen mit staatlichen Anreizen hebeln. Und Olaf Scholz hat auch versprochen, dass man trotz dieser massiven Ausweitung der Investitionen die Schuldenbremse einhalten wolle. Das ist natürlich ein großes Versprechen, aber im Kern ist es so angelegt, dass man im nächsten Jahr nochmal die Schuldenbremse aussetzt. 100 Milliarden Euro an neuen Schulden sind bisher geplant. Ob es dabei bleibt, wird man sehen. Aber 2023 soll dann die Schuldenbremse wieder eingehalten werden.
Herr Gerst, also schauen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf. Scholz verspricht, die Schuldenbremse einzuhalten, ab 2023 dann wieder, und aber zugleich mehr Geld auszugeben. Wie soll das funktionieren?
Ja, man hofft, man hat, so erklärt es Robert Habeck von den Grünen, alles genau durchgerechnet. Robert Habeck sagte vorhin kurz und bündig, wir wissen, wie wir es bezahlen. Aber es wird anspruchsvoll und schwierig, denn es bleibt dabei keine Steuererhöhungen. Interessant ist nämlich auch, dass der entsprechende Satz aus dem Sondierungspapier vom Oktober, wo es ja hieß, wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel auf Einkommen und Unternehmen nicht erhöhen, diese Formulierung fehlt.
Ist das solide?
Naja, es kann aufgehen, aber es ist natürlich ein bisschen auch nach dem Prinzip Hoffnung gemacht, denn man will, und auch das muss man sagen, offenkundig Nebenhaushalte nutzen. Explizit genannt werden die Bahn oder die BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die sollen Schulden aufnehmen können. Christian Lindner, der wahrscheinliche Finanzminister der Ampelkoalition, versichert aber dennoch, dass Deutschland, wie er das ausdrückte, das Land der soliden Finanzen bleibe. Aber ein bisschen trickst man dann doch. Ich nenne nur ein Beispiel. Bei der Tilgung der Schulden, die im Rahmen des Aussetzens der Schuldenbremse aufgenommen werden müssen. Diese Schulden müssen ja getilgt werden, so ist es im Grundgesetz vorgesehen. Bisher war geplant, dass dies bis 2042 passieren muss. Jetzt sagt man, wir passen diese Tilgungsfristen an den Europäischen Wiederaufbaufonds an. Da ist die Tilgungsfrist geht bis 2058 und durch die Anpassung, indem man jetzt auch in Deutschland sagen würde, es geht bis 2058, streckt man natürlich das Ganze und dadurch sinkt natürlich auch die jährliche Belastung bei den Tilgungsraten. Also man verschafft sich so ein bisschen Luft.
Und zum Schluss, was natürlich alle interessiert, wer soll denn welches Ressort bekommen? Das war zwar heute noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es kursiert natürlich schon einiges.
Ja, natürlich, es kursieren die entsprechenden Listen und es wirkte auch nicht so, als ob Christian Lindner vorhin bei der Präsentation nicht Finanzminister würde. Im Gegenteil, er stand da wie der künftige Finanzminister und Robert Habeck an der anderen Seite von Olaf Scholz wirkte auch so, dass er wohl der nächste Superminister für Wirtschaft und Transformation werden wird, also dieses Ministerium bekommt, das eben im Kern das Wirtschaftsministerium ist, aber eben um wichtige Dinge wie Transformation in Zeiten der Digitalisierung und natürlich auch um Klimaschutz ausgeweitet wird.
Vielen Dank, Theo Gers. Und mehr zum Koalitionsvertrag hören Sie dann um 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Die Sendung wird heute bis 19 Uhr durchsenden. Die neue Regierung nimmt also jetzt ihre Arbeit auf. Die alte, die noch geschäftsführend weitergearbeitet hat, kam heute zur wohl letzten Kabinettssitzung zusammen. Es gab Blumen für die scheidende Kanzlerin Angela Merkel und der ebenfalls ausscheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gab quasi als letzte große Amtshandlung bekannt, dass der Bund angesichts der sich stark zuspitzenden Corona-Lage die Überbrückungshilfen bis März verlängern wird. Paul Vorreiter mit den Details.
Es war die voraussichtlich letzte Sitzung der geschäftsführenden Bundesregierung und die stand ganz im Zeichen der sich zuspitzenden Corona-Lage.
Heute haben wir uns im Kabinett darauf verständigt, dass wir den Sicherheitsgurt für den Winter anlegen, auch für die Wirtschaft, für die Beschäftigten, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch für die Betreiber von Weihnachtsmärkten.
So Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Sicherheitsgurt besteht daraus, dass die bis Jahresende befristeten Überbrückungshilfen bis Ende März kommenden Jahres verlängert werden. Die Unterstützung bekommen Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30%. Das soll laut Altmaier auch bei der Verlängerung gelten. Vergleichswert ist in der Regel der jeweilige Monat im Vor-Corona-Jahr 2019. Erstattet werden fixe Betriebskosten wie Mieten und Pachten oder Ausgaben für Strom und Versicherungen. Je nach Höhe des Umsatzeinbruchs ist die Förderhöhe gestaffelt. Maximal 90% der Fixkosten werden künftig erstattet. Altmaier verwies heute auf einen entsprechenden Beschluss der vergangenen Bund-Länder-Konferenz, bei dem auch eine ganz spezifische Branche besonders im Fokus stand.
Wir haben in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz einen Passus aufgenommen, dass wir gemeinsam mit den Ländern weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Corona-Schutzmaßnahmen für besonders betroffene Advents- und Weihnachtsmärkte entwickeln, neben der Verlängerung der Überbrückungshilfe 3.
Die Weihnachtsständebetreiber sollen einen leichteren Zugang zu Eigenkapitalzuschüssen erhalten. Für betroffene Unternehmen des Handels soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, verderbliche Saisonware im Rahmen der Überbrückungshilfe zu berücksichtigen. Zudem beschloss das Kabinett, die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige ebenso bis Ende März zu verlängern und auch das Kurzarbeitergeld.
Das ist wichtig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es ist aber auch wichtig für die Unternehmen, denn schon jetzt klagen sehr, sehr viele Mittelständler gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe darüber, dass sie in der bisherigen Pandemie auch Fachkräfte verloren haben.
Den Betrieben soll die Regelung damit Planungssicherheit verschaffen, Insolvenzen vermeiden und die Beschäftigten vor der Arbeitslosigkeit schützen. Nach dem Kabinettsbeschluss gelten auch die in der Pandemie herabgesetzten Voraussetzungen nun bis Ende März. Dazu zählt unter anderem eine geringere Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, um Zugang zum Kurzarbeitergeld zu bekommen. Diese Schwelle war zuvor bei einem Drittel der Belegschaft, nun liegt sie bei mindestens 10%. Außerdem werden den Arbeitgebern während der Kurzarbeit weiterhin Sozialversicherungsbeiträge erstattet, wenn auch in geringerem Umfang.
Paul Vorreiter zu der Verlängerung der Corona-Hilfen. Geimpft, genesen oder getestet. Das gilt ab heute auch am Arbeitsplatz. Wie das konkret umgesetzt wird, welche Schwierigkeiten es in einzelnen Fällen noch gibt, das berichtet Mischa Erhardt.
Das obliegt den Unternehmen, für die Kontrollen im Eingangsbereich ihrer Firmengebäude zu sorgen.
Für die Betriebe bedeutet das natürlich einen unglaublichen Aufwand,
sagt Arbeitsrechtler Gunnar Roloff von der Kanzlei Ecovis in Rostock.
Fangen wir mal vielleicht auch bei der Kontrolle und Dokumentation des Genesenen und des Impfstatus an. Da lauern natürlich auch datenschutzrechtliche Fallstricke, die der Arbeitgeber beachten muss.
Rechtsanwalt Gunnar Roloff rät dazu, mit diesen Kontrollen und Daten möglichst sensibel umzugehen, weil es sonst datenschutzrechtliche Probleme geben könnte. Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände beklagen den enormen Aufwand, den die Betriebe ab heute stemmen müssen. Von den Kontrollen angefangen über die Dokumentation der Kontrollen bis hin zur systematischen Archivierung der Kontrollergebnisse. Ein ganz praktisches Problem dagegen stellt sich in Firmen, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an wechselnden Orten zum Einsatz kommen. Etwa im Handwerk, auf Baustellen oder in der Gebäudereinigungsbranche. Markus Järger vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft sieht hier vor allem Schwierigkeiten mit dem dritten G, der Möglichkeit von Tests oder Testnachweisen also.
Stellen Sie sich mal in Berufen, die in Frühschichten und Spätschichten arbeiten, die Umsetzung vor. Wer soll um 4.30 Uhr kontrollieren und dokumentieren, wenn es um Gebäudereiniger oder Baugewerbe geht?
Grundsätzlich müssen Beschäftigte selbst für einen gültigen Testnachweis sorgen. Zudem sollen die Arbeitgeber aber auch 2 kostenlose Tests pro Woche anbieten. Selbsttests im Eingangsbereich der Betriebe sind möglich, dann allerdings müssen sie unter Aufsicht stattfinden. Wirtschaftsverbände wie auch der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hätten sich statt der 3G-Regelung lieber 2G-Regeln gewünscht.
Bei 2G können Sie ganz klar entscheiden, er kann arbeiten oder er kann nicht arbeiten. Während das Testen, nicht nur, dass die Tests oft versagen und dass es Diskussionen gibt, nein, ich bin nicht positiv, ich bin negativ, kann ich Ihnen versichern, mir geht es gut, bis hin zu natürlich auch den arbeitsrechtlichen Problemen, die kommen.
Die nun geltenden Regeln wiederum können auch Konsequenzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die sich den Kontrollen verweigern. Arbeitsrechtler Gunnar Roloff.
Arbeitnehmer haben zu befürchten, wenn sie sich dem Testregime und dem Kontrollregime entziehen, dass ihnen die Vergütung nicht fortgezahlt wird und sie müssten dann in einem Wiederholungsfall auch mit Abmahnungen und schlimmstenfalls auch mit Kündigungen rechnen.
Allerdings gibt es eine entscheidende Ausnahme. Denn mit dem neuen Infektionsschutzgesetz und den 3G-Regeln am Arbeitsplatz gilt auch wieder die Homeoffice-Pflicht. Firmen müssen ihren Beschäftigten also Heimarbeit ermöglichen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Für die Beschäftigten gilt umgekehrt, dass sie das Homeoffice-Angebot auch annehmen müssen, wenn ihrerseits keine gewichtigen Gründe dagegen sprechen.
Mischa Erhardt zu den 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Die Corona-Krise, die vierte Welle, ist neben der Rohstoff- und Lieferkettenkrise ein Grund, dass die Stimmung in der Wirtschaft schlechter wird. Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, der IFO-Index, sinkt erneut. Dazu Ralf Schmidt-Berger.
Die deutsche Wirtschaft kämpft mit Lieferengpässen und jetzt verschlimmert sich auch noch die Corona-Situation. Die Betriebe sind mit weiteren Beschränkungen konfrontiert. Das trifft insbesondere die Dienstleister hart, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Vor allem in den Bereichen Tourismus und Gastgewerbe sind die Erwartungen regelrecht abgestürzt. Also da hat man sich schon sehr große Sorgen gemacht. Der letzte Anstieg der Infektion hat sich da noch gar nicht niedergeschlagen. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
Denn die Daten für den Geschäftsklimaindex wurden mehrheitlich schon Anfang November erhoben, sodass anzunehmen ist, dass sich die Stimmung bei den Dienstleistern mittlerweile noch weiter eingetrübt hat. Die Industrie leidet weiterhin unter zu wenig Vorprodukten und Rohstoffen. Fast 80% der Betriebe sprechen von Lieferengpässen. Immerhin zeigt sich aber die Automobilindustrie etwas zuversichtlicher, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Mit Lieferproblemen kämpft auch der Handel, sodass vermutlich das eine oder andere gewünschte Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum fehlen wird. Relativ stabil stellt sich einzig die Situation in der Baubranche dar. Es wird ein harter Winter für die deutsche Wirtschaft, fasst der IFO-Präsident das Ergebnis des Geschäftsklima-Index zusammen. Und fast alle Branchen sprechen davon, die Preise erhöhen zu wollen.
Ralf Schmidberger zum IFO-Geschäftsklima-Index. Ja, wir haben alle gebannt geschaut auf das, was die drei neuen Regierungsparteien heute bekannt geben, wie ihr Regierungsprogramm aussehen wird. Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Beeinflusst das auch den Handel?
Also hier im Börsensaal haben natürlich auch alle ganz gespannt dieser Pressekonferenz gelauscht. Es geht ja immerhin um die nächsten 4 Jahre. Und es hat dem DAX, es hat dem Handel auf jeden Fall nicht geschadet, was man da gehört hat. Zwar beherrschen heute ganz klar Konjunktursorgen das Geschehen. Wir haben es eben gehört, der 5. Rückgang des IFO-Index. Das hat die Sorgen natürlich nochmal verstärkt. Corona spielt dabei wohl die größte Rolle. Aber hier hofft man, dass die Ampelkoalition jetzt sehr schnell handelt, um die Ausbreitung einzudämmen, damit auch die Wirtschaft nicht noch mehr Schaden nimmt. Und das führt dazu, dass der DAX doch die größten Verluste wirklich hinter sich gelassen hat. Zeitweise ging es hier um gut 1% runter. Kurz vor Schluss ist es noch 0,25%. Der DAX fällt auf 15.895 Punkte.
Die 4. Corona-Welle war auch ein großes Thema in den Koalitionsgesprächen, also in der Pressekonferenz, als der Koalitionsvertrag bekannt gegeben wurde. Sie haben jetzt gerade von den Konjunktursorgen gesprochen. Sind entsprechend vor allem die Industriewerte diejenigen, die jetzt unter Druck stehen?
Ja, das auf jeden Fall. Aktien des Chemiekonzerns Covestro, aber auch Autowerte sind da besonders stark unter Druck. Auf der anderen Seite gibt aber der schwache Euro etwas Rückenwind. Der Euro, der ist inzwischen sogar leicht unter die Marke von $1,12 gerutscht. Das beschert Unternehmen aus der Eurozone Wettbewerbsvorteil. Und warum ist der Euro so stark abgerutscht? Weil nämlich in den USA Zinserhöhungsfantasien die Runde machen. Immer mehr Notenbanker in den USA sprechen sich dafür aus, dass die Fed doch langsam, aber sicher die Krisenhilfen auslaufen lassen soll. Und das hat auch schon US-Staatsanleihen nach oben getrieben.
Heute ist die VW-Aktie auf dem letzten Platz im DAX. Liegt das an den Diskussionen um VW-Chef Herbert Diess?
Ganz eindeutig, die Aktien, die rutschen um 2,7% ab. Die Agentur Reuters hat schon den ganzen Tag Insider zitiert. Danach stehe es spitz auf Knopf, um dies als Chef von Volkswagen, wer immer auch das gestreut hat. Auf jeden Fall ist es etwas, was die Börse gar nicht so gerne hört. Sein Stil sorgt zwar im Konzern für Unmut, er steht aber bei Anlegern durchaus hoch im Kurs, gerade in dieser schwierigen Transformation. Aber es werden ja auch schon offen Namen für eine mögliche Nachfolge genannt. Also diese Auseinandersetzung, die bleibt auf jeden Fall spannend.
Schauen wir auf eine Aktie, und zwar Drägerwerk, Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik und auch Masken. Und Drägerwerk hat jetzt einen pessimistischen Ausblick gegeben. Wieso?
Ja, das liegt daran, dass Drägerwerk tatsächlich im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie und damit, dass man die passenden Produkte geliefert hat, eine absolute Hochkonjunktur hatte. Das Unternehmen liefert Beatmungsgeräte, aber auch Masken und Schnelltests für zu Hause. Und genau bei diesen Tests zum Beispiel ist die Nachfrage wegen der neuen Testbedingungen deutlich zurückgegangen. Das geht so weit, dass das Unternehmen die Fertigung dieser Covid-19-Home-Tests einstellt und auch damit rechnet, dass im nächsten Jahr die Nachfrage nicht steigt, sondern eher sinkt. Das merkt man schon in diesem Jahr. Und das hat man auch bei diesem Ausblick gemerkt. In diesem Jahr werden die Umsätze nämlich zurückgehen. Die Aktien brechen um 12% ein.
Die Menschen in der Türkei kaufen gerade verstärkt iPhones. Und das hängt mit dem Absturz der türkischen Lira zusammen. Können Sie uns diesen Zusammenhang erklären?
Ja, für die Bürger sind iPhones tatsächlich sowas wie ein Inflationsschutz, ein Wertaufbewahrungsmittel, ähnlich dem Gold. Sie rechnen nämlich damit, dass man später die Geräte für mehr verkaufen kann. Der Wertverfall der türkischen Lira ist ja dramatisch. Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40% an Wert eingebüßt. Schauen wir noch auf die deutschen Anleihen. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,36% und Gold fällt auf 1.785 Dollar.
Danke, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Die Kolleginnen und Kollegen der Kultur schauen gleich in Kultur heute auf das, was im Koalitionsvertrag zur Kultur steht. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stumbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.